Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, liebe Geschwister, bevor ich zur Lesung komme, möchte ich noch gerne etwas mit euch teilen. In Hebräer 13, Vers 16 heißt es: Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Ja, Gott ermahnt uns Gläubigen, Gutes zu tun, aber auch das, was man teilen soll. Er sieht diese zwei als Opfer, die ihn sehr erfreuen. Wohlzutun und zu teilen sind also ein Akt der Nächstenliebe. Wir helfen dabei zwar unserem Nächsten, aber der Herr spricht: Alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Warum? Das bewahrt uns vor Hochmut und Egoismus. Und genau das sollte unsere Motivation sein, Gott zu gefallen. Nicht auf sich selbst zu schauen, sondern auf den Herrn Jesus, denn nur durch sein Opfer können wir solche Opfer bringen, ihn zu verherrlichen. Und wie sieht der Eingangsvers praktisch aus, wie man Gutes tun kann oder zu wem und an wem und wie man am besten teilen kann und wohin? Hier gibt es ein paar praktische Beispiele, zum Beispiel Essen oder Geld spenden an Arme, Gastfreundschaft üben, sich im Alltag um seinen Nächsten zu kümmern, zum Beispiel um die Alten und Kranken, bei der Arbeit, in der Familie oder auch an Freunden. Denn wir wollen ja unseren christlichen Glauben bzw. die Liebe Gottes auch praktisch zeigen. Auch das Gebet ist ein Akt der Nächstenliebe. Man kann an christliche Organisationen spenden, die unsere verfolgten Geschwistern helfen oder die Traktate und Bibeln herstellen, denn wir möchten ja, dass ganz viele Menschen noch zum Glauben finden. Hinzu muss man auch sagen, Habgier zum Beispiel ist ein Loch ohne Boden. Es führt dazu, dass man niemals Zufriedenheit erreichen kann. Darum sollten wir in der Heiligung leben, liebe Geschwister, uns von Gott verändern lassen. Meistens fällt das den Geschwistern auf, die es dann auch einem aufzeigen, wo dann unsere Schwächen sind, was uns vielleicht fehlen könnte. Und darum ist auch Ermahnung unter Geschwistern auch so wichtig. Will ich hören, erkennen und bekennen? Das ist eine sehr wichtige Frage, die man sich stellen darf. Das Gebet ist nur ein Schritt von Gott entfernt, der uns verändern möchte. Wir sollten aber auch nicht vergessen, der Teufel schläft natürlich nicht. Er möchte uns natürlich abhalten, Gutes zu tun oder auch zu teilen. Und er tut uns natürlich auch einreden, wir hätten keine Zeit oder desgleichen. Und hiermit möchte ich mit einem Bibelvers abschließen, mit Jakobus 2, 15 und 16. Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt: Ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Dann komme ich jetzt zur Lesung und diese führt uns durch 2. Mose 4, 18 bis 23. 2. Mose 4, die Verse 18 bis 23. Hier geht es um die Rückkehr Mose nach Ägypten. Da ging Mose hin und kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm: Lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose: Geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian: Geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose: Wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen: So spricht der Herr. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir: Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Vater, dass wir den Gottesdienst in deinem Namen beginnen dürfen. Und auch danke für deinen Sohn, der alles am Kreuz bezahlt hat, der sich selbst entäußerte und sich auch erniedrigte und auch noch Knechtsgestalt annahm. Und was sind wir, die wir uns manchmal als hochmütig ansehen? Ja, bewahre uns davor und schenke uns doch Veränderung im Glaubensleben. Ja, das ist doch alles eine Charakterausbildung, dass wir uns immer an dich halten, immer zu dir aufschauen und nicht auf uns selbst. Ich bete natürlich aber auch für alle Alten und Kranken, sowohl für ihre körperlichen als auch für ihre psychischen Leiden. Ja, du kennst unsere Probleme auf der Arbeit, bei der Partnerwahl oder familiäre Anfechtungen. So bitte ich dich, richte uns doch auf, schenke Trost, schenke Weisheit, sodass wir wissen, wie wir mit allem umzugehen haben. Für unsere Regierenden bitte ich natürlich und bitte dich auch da um Weisheit, dass du da Weisheit schenken mögest und ja, dass du ihnen aufzeigst, wie sie mit diesen Krisen umzugehen haben, auch wenn es hausgemachte Krisen sind meistens. Ja, du kennst ja die Kriegsgebiete, dass du da Frieden schenken mögest, aber auch wir, die wir ja in so einem Land in Wohlstand leben dürfen, schenke, dass wir dich nicht vergessen. Unsere verfolgten Geschwister lege ich dir hin, dass du auch da Trost und Kraft schenken mögest, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Momentan ist es dann natürlich auch in Nigeria ganz extrem mit der Verfolgung. Ja, dass du Standhaftigkeit schenkst und dass du aber auch ihre Verfolger besänftigst und auch sie zur Umkehr bewegst. Ja, auch lege ich dir noch unserem Bruder Thomas Lied hin, dass du jetzt durch diese Predigt zu unseren Herzen sprichst, dass du ihn durchträgst und dass wir ja uns von deinem Wort verändern lassen wollen. Alle Ehre sei dir, Herr Jesus. Amen.
Ja, liebe Geschwister, ich darf euch auch alle ganz, ganz herzlich im Namen unseres treuen Gottes, des Herrn Jesus Christus, willkommen heißen und grüßen. Und es ist mir eine große Freude, dass ich auch wieder hier in Riedlingen unter euch sein darf, um eben diesen Gottesdienst mit euch zusammen zu begehen. Und in der heutigen Botschaft, wir hatten es in der Einleitung gehört, da geht es um das verstockte Herz des Pharao. Und einleitend, damit wir den Zusammenhang haben, sei nochmals gesagt, dass sich das Volk der Israeliten in Ägypten befindet und im Heilsplan Gottes nun die Zeit gekommen war, um sein Volk zurück ins verheißene Land nach Kanaan zu führen. Und für dieses Vorhaben erwählte sich Gott eben diesen Mose. Und nach dessen zwischenzeitlichen Flucht nach Midian, nachdem er ja einen Ägypter erschlagen hatte, erschien ihm Gott mitten aus dem Dornbusch und beauftragte Mose, zurück nach Ägypten zu gehen, um dort dem Pharao gegenüberzutreten und so die Rückkehr des Volkes Israel nach Kanaan in Angriff zu nehmen. So, und da lesen wir aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 4, aus dem Abschnitt, den wir eben in der Einleitung haben hören dürfen, da lesen wir Vers 21, 2. Mose, Kapitel 4, Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose: Wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie nicht da auch schon drüber gestolpert sind. Also ich als Mose hätte ja erwartet, dass Gott hier sagt, und ich werde das Herz des Pharao erweichen, so dass er euch ziehen lassen wird. Aber nein, Pustekuchen, ja? Genau das Gegenteil. Gott beauftragt Mose. Wir können ja auch sagen, Gott erwählt sich den Mose, um sein Volk ins verheißene Land zu führen. Und zugleich erwählt sich Gott den Pharao, um genau das zu verhindern. Also das ist ja ungefähr so, als würde mich meine Frau zum Einkaufen schicken, ne? Wohlwissend, dass die Geschäfte zu haben. Das passt doch nicht. Folglich stoßen wir hier auf eine Frage, die einem durchaus Kopfschmerzen bereiten kann, nämlich die Frage, ob Gott jetzt das Herz des Pharao aktiv verstockt hat, sodass der arme Mann gar nicht anders handeln konnte, oder ob der Pharao nicht selber sein Herz verstockte. Und hier steht ja geschrieben, wir haben es gelesen, wie Gott ja spricht: Ich aber will sein Herz verstocken, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Nochmals, wenn Gott doch will, dass sein Volk Ägypten verlässt und nach Kanaan hineinzieht, ja, warum verhärtet er dann das Herz des Pharao, damit dieser sich weigert, Israel ziehen zu lassen? Aber da sehen wir, dass Gottes Gedanken unendlich höher sind als die unsrigen und Gottes Wege komplett andere Wege als die des Menschen. Und so steht es ja auch geschrieben beim Propheten Jesaja, ich will uns das lesen, Jesaja Kapitel 55, Vers 8, Vers 9, Jesaja Kapitel 55, Vers 8, Vers 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, wir Menschen aus Fleisch und Blut, wir sehen ja immer nur das Gegenwärtige, das, was wir vor Augen haben. Und dann machen wir Pläne, hochtrabende Pläne für die Zukunft, die nicht selten genug durchkreuzt werden. Und manchmal erweist sich ein vermeintlich guter Plan hinterher auch als schlecht. Und wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, dann würden wir auch anders entscheiden und anders planen. Aber nicht so Gott. Gott sieht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem Blick. Denn Gott ist allgegenwärtig, Gott ist ewig, Gott ist allmächtig, Gott ist der Schöpfer von Raum und Zeit. Und folglich ist Gott auch nicht abhängig von irgendwelchen äußeren Umständen und entgleiten tut ihm schon mal gar nichts. Alles entspringt einem Plan. angefangen von seiner Schöpfung bis hin zum neuen Himmel und neuen Erde. Und von diesem Plan wird ihn auch niemand abbringen können. Und so auch hier, wo es um die Anfänge Israels und der damit einhergehenden Verherrlichung Gottes ging. Über 200 Jahre hatte Israel mittlerweile in Ägypten verbracht, das muss man überlegen. 200 Jahre, über 200 Jahre in der Gefangenschaft in Ägypten. Aber Gott hatte ja längst versprochen, dass er sein Volk zurück ins verheißene Land nach Kanaan führen würde. Und so sprach ja auch Jakob, der von Gott Israel genannt wurde, als er sich in Ägypten befand, kurz vor seinem Tod zu seinen Kindern nachzulesen in 1. Mose, Kapitel 48, Vers 21, 1. Mose, Kapitel 48, Vers 21, da spricht Jakob, wohlgemerkt ja, in Ägypten zu seinen Kindern, siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Ja, von Anfang an war klar, und das gilt im Übrigen bis heute, dass Israel niemals in der Fremde, in der Diaspora bleiben solle, sondern in das von Gott versprochene und zugewiesene Land zurückgebracht würde. Und diese Zeit war nun gekommen. Die Zeit war gekommen, um die Nachfahren Abrahams, Isaaks und Jakobs nach Kanaan zu führen. Und zur Umsetzung dieses seines Planes und zur Erfüllung seiner Verheißung benutzt Gott jetzt auch die Überheblichkeit des Pharao, um sich vor den Augen der Kinder Israels und auch vor den Augen der Ägypter zu verherrlichen. Das ist die Souveränität Gottes, der aus einer Entlösung der Juden eine Lösung macht, der segnet, die ihn lieben und verflucht, die ihn hassen. So wie es auch in den Sprüchen geschrieben steht, in Kapitel 15, Vers 9, Sprüche, Kapitel 15, Vers 9, ein Greuel für den Herrn ist der Weg des Gottlosen, wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er. Ja, und da stellen wir uns die Frage, um auf unseren Text zurückzukommen, ja, handelt es sich jetzt hier lediglich um eine Vorhersehung, die in Gottes Allwissenheit begründet liegt, oder hat das Gott so gewollt, hat Gott das alles so herbeigeführt, was wiederum in seiner Souveränität begründet läge? Und Gott ist sowohl allwissend als auch souverän. Wir hatten gelesen 2. Mose, Kapitel 4, Vers 21, wo ja erstmals von diesem verstockten Herz des Pharao die Rede ist und wo Gott davon spricht, dass er das Herz des Pharao verstocken werde. Und demzufolge, wenn ich jetzt nur mal von diesem Vers ausgehe, hat Gott ja ganz offensichtlich zuerst das Herz des Pharao verstockt. Und erst danach lesen wir dann auch mehrfach von der Verstockung bzw. Verhärtung des Pharaos selbst. Und somit glaube ich auch erst einmal grundsätzlich, somit glaube ich auch, dass Gott in seiner Souveränität erwählt, wen er will und auch verwirft und verstockt, wen er will. Und genauso schreibt es Paulus auch im Römerbrief. So in Kapitel 9, Römer Kapitel 9, die Verse 17 und 18. Römer Kapitel 9, Vers 17, Vers 18. Da schreibt Paulus, denn die Schrift sagt zum Pharao. Also Paulus bezieht sich jetzt genau auf das, was wir heute behandeln, 2. Buch Mose. Denn die Schrift sagt zum Pharao. Und jetzt zitiert er aus 2. Mose, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So, und jetzt kommt die Schlussfolgerung von Paulus, indem er nämlich schreibt, So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt, ne? Dass ich mich mit meiner kühnen Behauptung auf Paulus berufen kann. Also, Gott verstockt, wen er will. Aber. Nicht einfach nach Lust und Laune und grober Willkür. Und erst recht nicht in böser Absicht, sondern in seiner Souveränität und in seiner Allmacht. Zur Erweisung seiner Macht, zur Verherrlichung seines Namens und auch zum Wohle des Menschen, da Gott nämlich nicht will, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Denn Gott ist nicht nur allwissend und souverän, sondern Gott ist vor allem gerecht. Nichts müssen wir hinterfragen, auch wenn wir keine Antwort haben. Aber Gott ist gerecht, da können wir uns sicher sein. Gott ist gerecht und Gott ist barmherzig. Und so heißt es ja auch beim Propheten Hesekiel, Kapitel 18, Vers 23. Hesekiel, Kapitel 18, Vers 23. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Ja, was denn? Gilt dieses Wort dem Pharao etwa nicht? Wollte Gott nicht, dass der Pharao sich bekehrt? Und im 1. Timotheusbrief lautet es praktisch genauso. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Finde ich im Übrigen so schön, wie sich Altes Testament und Neues Testament ergänzen. Nicht widersprechen, ergänzen. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4, praktisch das Gleiche. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Ja, was denn? Galt das einem Pharao oder dann später auch einem Judas Iskariot? Etwa nicht? Wollte Gott nicht, dass der Pharao zur Erkenntnis der Wahrheit kommt? Oder denken wir auch an Jakobus? Jakobus Kapitel 1, Vers 13, Vers 14. Jakobus Kapitel 1, Vers 13, Vers 14. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Ja, was denn? Hat Gott den Pharao etwa nicht versucht? Und sogar ganz Ägypten zum Hass auf Israel verleitet? Liebe Geschwister, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und seine Gedanken sind um ein Vielfaches höher als die unsrigen. Und zudem müssen wir das Wort Gottes immer im Gesamtzusammenhang betrachten. Und wenn Gott nicht will, dass der Mensch verloren geht, und wenn Gott will, dass der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, und wenn Gott niemanden zum Bösen versucht, ja, dann ist es doch geradezu ausgeschlossen, dass Gott den Menschen für die Verdammnis erwählt und dafür Sorge trägt, dass dieser keine Buße tun kann. Das passt nicht. Völlig ausgeschlossen. Das glaube ich nicht und das hat auch Paulus nicht gelehrt. Das heißt, Gott hat das Herz des Pharao nicht verstockt, damit der gute Mann verloren geht, sondern damit Israel gerettet und der Name Gottes verherrlicht wird. Aber wie kriegen wir das auf die Reihe? Wie dürfen wir das in Einklang bringen, wenn Gott das Herz des Pharao verstockt, aktiv verstockt, wie wir es eben gelesen haben, aber zugleich nicht will, dass der Pharao in die Hölle fährt? Nun lesen wir zunächst einmal zurück in unserem Text, 2. Buch Mose, in Kapitel 3. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 19, wo Gott zu Mose spricht. Zweite Buch Mose, Kapitel 3, Vers 19. Da spricht Gott zu Mose, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 19. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Also, Gott wusste, dass der Pharao die Israeliten nicht ziehen lassen würde, so dass sich hier Vorhersehung und Vorherbestimmung praktisch die Hände reichen. So wie wir auch aus dem Textzusammenhang erkennen, dass einerseits Gott das Herz des Pharao aktiv verstockt, aber zugleich dessen Herz durch seine Gottlosigkeit, durch seinem Hochmut, durch seinem Stolz, durch seine Unbußfertigkeit und durch seinen Hass auf Israel und deren Gott längst verstockt war. Und wenn Gott jetzt aktiv im Leben eines Menschen eingreift, wie hier beim Pharao geschehen, oder später auch bei Judas Iskariot oder ja auch in positiver Hinsicht bei Paulus oder eben bei Mose, so schließt das den eigenen Willen und die persönliche Verantwortung nicht aus. Das heißt, Gott vollführt seine Absichten hier in dem Fall durch den Pharao, der aber voll verantwortlich für sein Tun bleibt. Und ich will es mal so vergleichen, jeder Vergleich hinkt natürlich, ja, aber einfach nur so zur Veranschaulichung, um diese Diskrepanz zwischen Vorhersehung und Vorherbestimmung vielleicht ein wenig erklärbar zu machen. Es ist wie beim Schachspielen. Ich weiß nicht, wer von euch Schach spielt, ja? Ich habe das mal als Vergleich herangezogen. Es ist wie beim Schach. Wenn ich weiß, dass mein Gegner das Spiel stets so eröffnet und so zieht und so operiert und so denkt, dann nutze ich dieses mein Wissen, um das Spiel zu gewinnen. Ja, vielleicht gehe ich sogar auf sein Spiel ein, um mir dieses für mein Spiel zunutze zu machen. Das heißt, ich habe meinen Gegenspieler ja jetzt nicht dazu verleitet, so zu spielen. Nein, das war seine eigene Entscheidung. Da ist er selber voll verantwortlich. Aber ich habe im Wissen, dass er so spielen wird, sein Spiel genutzt, um mit meinem Spiel zum Ziel zu kommen. Genial, ne? Einfach mal als Beispiel. Gott greift also in Kenntnis um dessen Herz ins Leben des Menschen ein, um seine Absichten zu verwirklichen. Zugleich hat er den Pharao aber auch gewarnt und die Konsequenzen aufgezeigt, was es beinhaltet, sich gegen den allmächtigen Gott zu stellen. Wir hatten es gelesen in unserem Text, 2. Mose, Kapitel 4, in Vers 23. 2. Mose, Kapitel 4, Vers 23. Vers 23. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, das bezieht sich jetzt auf Israel, ne? Damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, jetzt kommt die Warnung an den Pharao, wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. So, und das muss man sich jetzt auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. In Vers 21 steht geschrieben, ich will sein Herz verstocken, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und in Vers 23, wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Das ist ungefähr so, als würde ich jetzt mein Kind im Zimmer einschließen, ne, und mit Strafe drohen, wenn es zu spät zum Essen kommt. Und in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 19, also kurz zuvor, wir hatten es gelesen, hat Gott dem Mose bereits mitgeteilt, dass Pharao das Volk nicht ziehen lassen wird. Also auch hier wieder die Frage, ja, Gott hat das jetzt einfach nur gewusst oder aktiv bewirkt? Ja, könnte es sein, dass Gott im Wissen der halsstarrigen und überheblichen Gottlosigkeit des Pharao, dessen Herz verstockt, um zu seiner Zeit dafür zu sorgen, dass die Kinder Israels Ägypten verlassen und ins verheißene Land ziehen können? Denken wir an das Schachspiel. Und nochmals sei betont, Gott handelt nicht willkürlich. Er bestimmt niemandem zum Heil und erst recht nicht zur Verdammnis, aber er greift aktiv in die Weltgeschichte ein, um mit seinem Heilsplan zum Ziel zu kommen. Und hierbei bedient er sich auch böser Menschen und gottloser Völker, um sein Gericht auszuführen und sich vor den Augen aller Welt zu verherrlichen. Und umgekehrt genauso, indem sich Gott auch Menschen bedient, um seinen Segen und seine Gnade auszustreuen. Wir könnten hier beispielsweise über die Erwähnung von Paulus sprechen, ne? Oder eben auch über Mose. Paulus wurde von Gott erwählt, gar keine Frage. Aber auch die Erwählung von Paulus dient keineswegs dazu, die Erwählungstheologie zu untermauern. Gott hat jederzeit die Macht, denken wir an den Römerbrief, ja? In seiner Souveränität jederzeit die Macht, in seiner absoluten und uneingeschränkten Souveränität, im Leben eines Menschen aktiv einzugreifen, ohne jedoch die persönliche Verantwortung des Einzelnen damit auszuhebeln. Ein treffendes Beispiel ist dahingehend Königin Esther. Sie war von Gott berufen. Sie war von Gott erwählt, nur deswegen kam sie an den Hof des Königs. Aber sie konnte sich jederzeit weigern, diesem Ruf zu folgen. Und wie sagte es Mordechai nachzulesen in Esther Kapitel 4, Vers 14, wenn du schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von anderen her erfolgen. Ne? Du aber und dein Haus, ihr werdet und so weiter und so fort, müsst die Verantwortung dafür tragen. So, aber kommen wir zurück auf den Pharao zu sprechen. Gott, das ist ganz wichtig zu sehen, Gott erwählt sich hier keinen guten Menschen, um diesen zur Erfüllung seiner Zwecke böse zu machen, sondern Gott erwählt sich einen bösen Menschen, um es zur Erfüllung seiner Zwecke gut zu machen. Gottes Plan und Vorhersehung umfasst die Tatsache, dass Gott das Herz eines jeden Menschen kennt. Und Gott gibt den Menschen dahin, ja Gott gibt sogar Völker dahin, die sich fortwährend weigern, die Wahrheit anzunehmen. So wie es auch im 2. Thessalonicher Brief geschrieben steht, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 11. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 11. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben. Aber bitte, verwechseln wir Ursache und Wirkung nicht. Gott versucht nicht zum Bösen. Jakobusbrief. Gott versucht nicht zum Bösen. Aber wer sich hartnäckig weigert, auf Gottes Wort zu hören, dem lässt Gott freien Lauf. Da gibt es praktisch keine Bewahrung vor dem Bösen mehr. Und so lautet es ja auch in den Sprüchen. Sprüche Kapitel 1, die Verse 24 bis 26. Sprüche Kapitel 1, die Verse 24 bis 26. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Kehren wir zurück ins zweite Buch Mose. Und wenn wir ins zweite Buch Mose blicken, dann sehen wir, wie einerseits Gott das Herz des Pharao verstockt und wie andererseits der Pharao selbst wiederholt sein Herz verhärtet. Aber es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen der durch Gott herbeigeführten Verstockung und der vom Pharao gewirkten Verhärtung. Die Verhärtung des Pharaos liegt immer in seinem Hass begründet. Es ist stets eine Verstockung mit bösen Absichten. Wie anders jedoch bei Gott. Lesen wir mal 2. Mose Kapitel 7, Vers 3. Einfach ein paar Beispiele. 2. Mose Kapitel 7, Vers 3. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten. So, und jetzt kommt die Begründung. Damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Worum geht es hier? Um die Verherrlichung Gottes, indem Gott durch Zeichen und Wunder seine Macht in Ägypten unter Beweis stellt. Kapitel 14, Vers 4. Kapitel 14, Vers 4. 2. Mose. Kapitel 14, Vers 4. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjagt, und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Worum geht es hier? Um die Verherrlichung Gottes. In dem ganz Ägypten erkennen soll, dass Jahwe der Herr aller Herren ist. Und schließlich noch Vers 17, hier auch aus 2. Mose Kapitel 14, Vers 17. Ich aber, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Worum geht es hier? Um die Verherrlichung Gottes. Indem Gott durch sein Gericht an Pharao und seiner Streitmacht allen vor Augen führt, ob Israelit oder Ägypter, dass keiner größer ist als Jahwe und niemand diesen unvergleichlichen Gott von seinem Ziel wird abhalten können. Keine Macht der Welt, ob sichtbar oder unsichtbar, wird es mit dem Herrn aller Herren und einzig wahren Schöpfer Gott aufnehmen können. Und so weiter hier in unserem Text. Gott verstockt nicht grundlos und auch nicht willkürlich, sondern aus einem guten Grund und mit gutem Recht. Und der Grund ist Verherrlichung und das Recht ist die Souveränität Gottes, der sehr wohl um den Charakter des Menschen weiß. Und so lässt Gott dem Pharao ausrichten, 2. Mose Kapitel 9, Vers 15 und Vers 16. 2. Mose 9, Vers 15 und Vers 16. Denn ich hätte meine Hand schon ausstrecken und dich und dem Volk mit der Pest schlagen können, dass du von der Erde vorzeitig vertilgt wärst. Das heißt, Gott hätte ja schon längst eingreifen können. Aber er hat es nicht getan. Ja? Warum? Vers 16. Aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Und das ist ja genau die Stelle, auf die sich Paulus im Römerbrief bezieht, wenn er sagt, so erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Hier geht es also nicht um eine willkürliche Erwählung, weder zum Guten noch zum Schlechten, sondern um das Zusammenspiel von Gottes Allwissenheit und seiner Souveränität und um diese schließlich auch seinen Zwecken dienlich zu machen. Denken wir abermals an das Schachspiel. Ja, Gott hat das Herz des Pharao verstockt. um auf diesem Wege Ägypten zu richten und Israel ins verheißene Land zu führen. Aber Gott hat gewusst, dass der Pharao ein hartes und unbußfertiges Herz hat und den Gott Israels abgrundtief verachtet. Ja, Gott hat den Pharao also nicht so werden lassen, sondern gewusst, dass dieser so ist, wie er ist. Denken wir nochmals an 2. Mose, Kapitel 3, Vers 19. Kapitel 3, Vers 19. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Auch nicht durch eine starke Hand. Ja, mit anderen Worten, selbst dann nicht, wenn Pharao die Wunder und die Allmacht Gottes sieht. Und warum nicht? Weil Gott nicht will, dass sich der Pharao beugt? Nein, weil Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern weil der Pharao sich nicht beugen und nicht sehen und nicht hören will. Und hier trifft wohl das Wort aus Sprüche Kapitel 23, Vers 9 zu. Sprüche Kapitel 23, Vers 9. Zu den Ohren eines Toren rede nicht, denn er wird deine klugen Worte verachten. Ja, Gott weiß sehr wohl, wer sich als würdig erweist und wer nicht, wer ein offenes Ohr für sein Reden hat und wer nicht, wer geistlich gesinnt ist und wer nicht, wer bereit zur Buße ist und wer nicht. Der Pharao hat den einzig wahren Schöpfer Gott widerstanden, von Anfang an bis zuletzt. Und sein Herz zu verstocken, das bedeutet so viel wie einen deutlichen Beweis für das Wirken Gottes zu sehen und sich dennoch hartnäckig zu weigern, sein Wort anzunehmen und sich seinem Willen zu unterwerfen. Wäre der Pharao für Gottes Reden und seinen Warnungen empfänglich gewesen, dann wäre sein Herz auch nicht von Gott verhärtet worden, da Gott nicht will, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Aber Gott hat gewusst, dass der Pharao auf sein Reden nicht hören wird. Und so sehen wir auch im weiteren Verlauf, wie das Herz des Pharao verstockt blieb, obwohl er mit Gottes Allmacht unmittelbar konfrontiert wurde. So heißt es zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 15. Kapitel 8, Vers 15. Da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao war verstockt, so dass er nicht auf sie hörte, wie der Herr es gesagt hatte. Kapitel 9, Vers 6, Vers 7. Kapitel 9, Vers 6, Vers 7. Und der Herr, ja, also Jahwe, der Gott Israels, tat dies am Morgen. Und alles Vieh der Ägypter starb, aber von dem Vieh der Kinder Israels starb kein einziges. Und der Pharao sandte Boten hin und siehe, von dem Vieh Israels war nicht eines gestorben. Gleichwohl, obwohl er unmittelbar, ja, mit dem Gott Israels konfrontiert wurde, mit seiner Macht, gleichwohl blieb das Herz des Pharao verhärtet, so dass er das Volk nicht ziehen ließ. Der Pharao wollte Israel nicht ziehen lassen und er wollte sich von Gott auch nicht sagen lassen. Und Gott bemächtigt sich seiner, um sich als einzig wahrer Schöpfergott zu erweisen. Deswegen verstockte Gott das Herz des Pharao und nicht, weil er für einen guten, lieben, einsichtigen und netten Mann die Hölle vorgesehen hatte. Ja, der Pharao gedachte es böse, aber Gott wendet es für sein Volk zum Guten. Das sind die Wege des Herrn.
Ja, und aus 2. Mose Kapitel 5 erfahren wir auch, wie ignorant der Pharao war und wie er den Gott Israels verächtlich machte. Kapitel 5, Vers 1. 2. Mose, Kapitel 5, Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao: So spricht Jahwe, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Und die Reaktion des Pharao lässt tief in seine dunkle Seele blicken und offenbart seinen gottverachtenden Charakter. Vers 2. Der Pharao antwortete: Wer ist Jahwe, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne Jahwe nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Wie herablassend und voller Übermut. Und es muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, liebe Geschwister, wer so über Gott spricht und so über Gott denkt, der wird zwangsläufig an den Punkt geführt werden, dass er entweder zu Gott schreit und Buße tut oder diesen bis ins Grab hinein verflucht. Karl Marx soll gesagt haben: So habe ich den Himmel verscherzt, ich weiß es genau. Meine Seele, die einst Gott gehörte, ist nun für die Hölle bestimmt. Mao Zedong bat darum, getauft zu werden, als er krank da niederlag und gesagt haben soll: Bald werde ich vor Gott erscheinen müssen. Und auch Lenin soll am Ende seines Lebens Gott und die Welt um Vergebung gebeten haben. Ich weiß nicht, was diese Männer, die zu ihren Lebzeiten Gott bekämpft und verflucht haben, wirklich gesagt und wirklich gedacht haben. Und vor allem weiß ich nicht, was aus diesen Männern geworden ist. Aber Gott weiß es. Kommen wir zurück auf den Pharao zu sprechen, der nicht bereit war, Buße zu tun und in seinem Hass auf Gott und dessen Volk verharrte. Und wir dürfen nicht verkennen, der Pharao, er knechtete ja nicht nur Gottes Volk, sondern er lästerte den einzig wahren Schöpfergott. Und dazu wurde er nicht von Gott verführt, sondern das war seine eigene Entscheidung. Und dahingehend heißt es in Sprüche Kapitel 16, Vers 5, Sprüche Kapitel 16, Vers 5, ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige, die Hand darauf, er bleibt nicht ungestraft. Gott verhärtet das Herz des Pharao also dahingehend, dass er sich an diesem Gotteslästerer verherrlicht und zugleich mit seinem Volk, mit Israel, zum Ziel kommt. Ja, und ein ganz interessantes Verhalten sehen wir dann auch weiter. So in Kapitel 8, Vers 11, 2. Mose, Kapitel 8, Vers 11. Kapitel 8, Vers 11. Als aber der Pharao sah, dass er Luft bekommen hatte, ja, dass Ruhe eingekehrt ist, Erleichterung widerfahren ist, verstockte er sein Herz und hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Und dann noch Kapitel 9, Vers 34. Kapitel 9, Vers 34. Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner nachließen, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Knechte. Typisch Mensch. Sobald dem Pharao die Hand zur Versöhnung entgegengestreckt und das Leid abgemildert wurde, war die Reaktion nicht Friede, Reue, Buße, Nachsicht, sondern Verfolgung und Herzenshärtigkeit mit dem Ziel, Israel zu vernichten. Und kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Israel stimmt im Jahre 1947 einer Zwei-Staaten-Regelung zu. Und was ist der Dank? Krieg und die versuchte Vertreibung der Juden. Israel zieht sich im Jahre 1985 aus der südlibanesischen Sicherheitszone zurück. Und der Dank ist nicht Friede, sondern Terror. Israel räumt die jüdischen Siedlungen im Gazastreifen, sodass dieses Gebiet judenrein wird. Und der Dank ist nicht Land für Frieden, sondern Krieg. Wie sagte es Benjamin Netanyahu? Wenn die Araber ihre Waffen abgeben, haben wir Frieden. Wenn wir unsere Waffen abgeben, gibt es kein Israel mehr. Aber kommen wir zurück auf den Pharao zu sprechen, um so langsam aber sicher auch zum Amen zu gelangen. Die Konsequenz seiner hartnäckigen Weigerung waren zunächst die Gerichtsandrohungen, dann die entsprechenden Plagen und schließlich der Tod aller männlichen Erstgeburt. So heißt es in Kapitel 13, in Vers 15. 2. Mose, Kapitel 13, Vers 15. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns freizulassen, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, von der Erstgeburt der Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Und das, was sich hier abspielte, das war eine Machtdemonstration Gottes, die ihresgleichen sucht. Und der Pharao hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, umzukehren und sich dem Gott Israels zu unterwerfen. So wie auch Judas Iskariot hätte Buße tun können, statt den Freitod zu wählen. Aber dem Pharao fehlte jedwede Gottesfurcht, die dem Pharao allein schon deshalb fehlte, weil er sich ja selber als Gott verehren ließ. Waren doch die Pharaonen als Gottkönige betrachtet. Doch Jahwe erweist sich als der König aller Könige und als der Gott aller Götter. Ja, und darüber hinaus und zu guter Letzt wurde das gesamte pharaonische Heer, diese geballte Streitkraft des stolzen Gottkönigs von Ägypten, dem Tode übergeben. Und Psalm 106, Vers 11 bestätigt, dass das Heer des Pharao, welches den Israeliten nachgeeilt war, vollständig vernichtet wurde. Psalm 106, Vers 11. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger, nicht einer von ihnen blieb übrig. Und so halten wir fest, die Endlösung der Juden, die der Pharao von Ägypten beschlossen hatte, führte das Volk der Juden ins verheißene Land. Die Endlösung der Juden, die der Führer von Deutschland beschlossen hatte, führte das Volk der Juden zurück ins verheißene Land. Und die Endlösung der Juden am Ende der großen Trübsal, die Satan beschlossen hat, wird den Überrest Israels ins tausendjährige Reich und in die damit versprochene Sabbatruhe führen. Das sind die Wege des Herrn, die einem eigentlich aufzeigen sollten, wie sinnlos es ist, gegen Gott und seinem Volk aufzubegehren. Denn Gott kommt zum Ziel, ob mit oder ohne dich, und niemand wird sich der Gerechtigkeit Gottes entziehen können. Gelobt sei Gott, der Herr, in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus können wir einfach nur staunen. Staunen über dein Wirken, auch inmitten hier dieser Welt. Sei es an Menschen, sei es an Völkern. Und wir wissen, Herr, dass du ein gerechter und barmherziger Gott bist und dass du einen Plan hast, mit dem du nicht nur zum Ziel kommen willst, sondern mit dem du auch zum Ziel kommen wirst. Und wir danken dir, Herr, dass wir, die wir heute auch hier in Riedlingen versammelt sein dürfen, auch Teil dieses Planes sind, dass du uns herausgekauft hast, Herr, aus dieser Finsternis der Welt, dass wir dich haben erkennen dürfen, Herr Jesus Christus, als den Friedefürsten, als unseren Herrn, als unseren Heiland, als unseren Erlöser. dass wir des Geistes teilhaftig haben werden dürfen und dass wir nun in die Stellung als Kinder Gottes versetzt sind, Herr, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir reingewaschen sind und dass wir in all unserer Schwachheit, die uns ja immer noch umgibt, Herr, deine Kinder sind. Mit dieser Perspektive, mit diesem Ziel vor Augen, dass wir einst da sein dürfen, wo du bist, dass wir in die Herrlichkeit einziehen dürfen, Herr. O Herr Jesus Christus, was ist das für ein Vorrecht? Aber wir bitten dich auch für dein Volk Israel, was auch noch so tief, ja, in dieser Finsternis feststeckt. O Herr, wir bitten dich für die gegenwärtige Situation, jetzt auch gerade im Gazastreifen, wenn es vielleicht auch darum geht, dass die Geiseln doch endlich freigelassen werden. O Herr Jesus, schenke es. Aber weit darüber hinaus bitten wir dich, dass noch manch einem Juden die Augen geöffnet werden, dass sie ihr Herz öffnen für deine Reden und dass noch Menschen auch in Israel, Juden wie auch Araber, zum Glauben kommen an dich als ihren Herrn und Erlöser. O Herr Jesus, hab Dank, allmächtiger Gott, hab Dank, dass du die Fäden der Welt- und Heilsgeschichte in deinen Händen hältst. Amen.
Dann beten wir gemeinsam das Vaterunser und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.